der Bürgerkanzel der Stadtkirche, über ein Thema zu sprechen, das mich beruflich oder privat beschäftige, gerne auch versehen mit einem theologischen Aspekt. Ich ging die Themen durch, die mich ganz akut beschäftigten. Die Anfrage des Superintendenten kam, wie gesagt, in den ersten Tagen des Jahres 2016, kurz nach dem Jahreswechsel. Dem Jahreswechsel, bei dem Köln passiert war, wie man es häufig ausdrückt. In Köln, aber auch in anderen deutschen Städten, war es während der Silvesterfeiern zu massiven Übergriffen, vor allem auf Frauen gekommen, die offenbar größtenteils von Ausländern begangen worden waren. Die Nachrichten hatten darüber zunächst gar nicht, dann nur zögerlich und erst sehr spät in vollem Umfang berichtet. Eine Lawine der Empörung, des Unverständnisses und der Wut brach los. Nicht nur über das, was da offensichtlich passiert, sondern auch darüber, wie in der Öffentlichkeit davon berichtet worden war. Der Begriff existiert schon sehr lange, doch plötzlich schrie er, so schien es, aus einer großen Masse heraus: Lügenpresse. Diese Thematik beschäftigt mich in der Tat. Mein Konfirmationsspruch, den unser damaliger Pastor Manfred Schlie für mich auswählte, steht im Johannesevangelium, Kapitel 8, Vers 31 und 32. Er lautet: Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch freimachen. Für mich bedeutete das damals ganz einfach: Wenn ich mich an Gott orientiere, gehöre ich zu ihm und bin in Sicherheit. Doch ich ahnte, als ich mich nun wieder damit befasste, dass es ganz so simpel nicht sein würde in der theologischen Auslegung. Es ist ja oft so, dass man als Otto-Normal-Christ denkt, eine Bibelstelle zu verstehen, und dann erfährt man, es ist doch alles etwas anders, als man im gewohnten, im weltlichen Sinne interpretiert. Daher will ich mich näher mit dem Aspekt der Wahrheit beschäftigen. Um die Frage, was diese Wahrheit genau ist, geht es mir heute im Kern. Wahrheit aus theologischer Sicht, aus journalistischer Sicht und Wahrheit im Sinne von Wahrnehmung aus menschlicher Sicht. Den Begriff Lügenpresse habe ich bereits einmal erwähnt. Für die sogenannte Lügenpresse, wie sie von einer überwiegend anonymen Masse, die sich oftmals das Volk nennt, vor allem im Internet tituliert wird, arbeite ich. Ich arbeite nicht nur dafür, sondern als Verlegerin und Herausgeberin stehe ich für die Zeitung, die wir herausgeben. Ich bin verantwortlich. Schon grundsätzlich ist die Verantwortung für ein Wirtschaftsunternehmen mit seinen Mitarbeitern immer eine, die man nicht auf die leichte Schulter nimmt. Und bei diesem Unternehmen kommt dazu: Es ist eben nicht nur ein Wirtschaftsunternehmen, sondern gleichzeitig eine Zeitung, ein Nachrichtenhaus, ein Publikationsorgan. Es ist die sogenannte und mittlerweile oft totgesagte vierte Macht im Staate. Es verbreitet Nachrichten, es erklärt und ordnet sie ein, es forscht nach und kommentiert. Und das schon in unserem Fall seit fast 200 Jahren. Einfacher wird es nicht mit der Zeit. Die Presse stellt sich permanent selbst in Frage. Sie reiht sich damit ein in den Kanon derer, die das aus ihrer Privatheit heraus tun. Die Presse dreht sich viel um sich selbst bei dem Versuch, sich zu erklären und zu analysieren, ihre Rolle in der heutigen Zeit zu definieren. Warum hält sie das anscheinend für nötig? Ich behaupte, weil sie ihren Lesern ermöglichen will, sich durch Erklärung, Information und Einordnung eine Meinung zu bilden, ein Weltbild zu erlangen und damit letztlich Wahrheit. Die Presse verinnerlicht in ihrem Selbstverständnis, dass sie dazu in der Lage ist, ihre Leser zur Wahrheit zu bringen. Eine Ausnahme davon bildet im Übrigen die sogenannte Regenbogenpresse oder Yellow Press. Sie ist mit ihren Inhalten darauf ausgerichtet, durch Erzeugung möglichst aufsehenerregender Scheinzustände zu unterhalten und Käufer anzulocken. Ich beziehe mich jedoch auf die Nachrichtenmedien, die Tagespresse. Sie bezieht ihre Daseinsberechtigung daraus, ihren Lesern Sachverhalte zu vermitteln und zu erläutern, sodass diese sich ein Bild machen können. In den Worten von Zeit-Chefredakteur Giovanni Di Lorenzo sind Journalisten die Staatsanwälte der Information, aber die Leser sind die Richter. Wenn dieser Presse nun also Lüge vorgeworfen wird, erschüttert sie das in ihrem Selbstverständnis. Als mir nun immer häufiger der Begriff Lügenpresse begegnete, begann ich mich zu fragen, was denn eigentlich die Wahrheit ist, die verlangt wird, die wir anscheinend so dringend suchen. In der Stuttgarter Erklärungsbibel von 1992 steht, mit den Wörtern Wahr oder Wahrheit bezeichnen wir in der Regel die Übereinstimmung zwischen einer Aussage und dem entsprechenden Sachverhalt. Denken also an ein Verhältnis zwischen der Wirklichkeit und unserem Denken und Sprechen über sie. Das erscheint mir zutreffend. Ein Beispiel dafür wäre, jemand teilt mir mit, es ist dunkel und draußen herrscht in der Tat tiefste Nacht. Nun ist es aber natürlich so, dass es immer auch darauf ankommt, aus welchem Blickwinkel man etwas betrachtet oder es betrachten möchte. Wenn jemand sich die Augen zuhält und sagt, es ist dunkel, wiewohl strahlender Sonnenschein herrscht, dann ist seine Aussage für ihn zwar wahr, aber für einen Beobachter, der den Sonnenschein sieht, ist sie es nicht. Es kommt auf das Gesamtbild an. Wir sehen also schon an diesem kleinen Beispiel, es gibt in dem Sinne, wie wir Wahrheit üblicherweise verstehen, sehr viele Wahrheiten. Und auf der anderen Seite natürlich auch Lügen. Was sagt die Stuttgarter Erklärungsbibel über den biblischen Sinn von Wahrheit? Dort steht, nach hebräischer Auffassung ist Wahrheit jedoch eine Eigenschaft, die eine Sache oder eine Person oder ein Wort selbst hat oder nicht hat. Wahr ist etwas, wenn es hält, was es verspricht. Wahrheit meint Zuverlässigkeit. Eine vor allem im Verlauf der Geschichte immer neu erfahrene Zuverlässigkeit, also Beständigkeit, Treue, haltgebende Wirklichkeit. Vergleiche auch unsere Ausdrucksweise ein wahrer Freund oder ein wahres Wort. Hier wird es jetzt schon etwas komplexer. Es heißt weiter, diese Art von Wahrheit kommt vor allem Gott zu. Gott ist also beständig und er bleibt und darum ist er wahr. Professor Klaus Berger schreibt dazu, wer auf Gott baut, hat Anteil an seiner Unvergänglichkeit, also an dem, was immer bleibt. Und damit kann er Tod und Vergänglichkeit überwinden. Wenn ich jetzt wieder an meinen Konfirmationsspruch denke, so spricht dort Jesus. Im Lexikon zur Bibel von Fritz Rienecker und Gerhard Meyer steht, in Jesus wird die Wahrheit vor allem deutlich als die lichte, höhere, himmlische, göttliche Wirklichkeit, die Gottes Offenbarung im Sohn jetzt dem Leben und Erkennen der Glaubenden erschließt. Und eine passende Ergänzung findet sich wiederum in der Stuttgarter Erklärungsbibel, wo es heißt, Wahrheit, insbesondere im Johannesevangelium, bezeichnet die in Jesus zugänglich gewordene Wirklichkeit Gottes, die für die Menschen Freiheit, Licht und Leben bedeutet, aber nicht jedermann ohne weiteres bewiesen werden kann. Nach Jesu Tod und Auferstehung bleibt die Wahrheit durch den Geist Gottes zugänglich, deshalb wird der Geist auch Geist der Wahrheit genannt. Durch Jesus vermittelt und durch den Geist voll erschlossen, muss diese Wahrheit das Leben der Glaubenden bestimmen. Gut. Da lag ich also als frisch Konfirmierte gar nicht so falsch mit meiner Annahme und Interpretation, dass ich mich an Gott orientieren und ihm vertrauen soll und damit als Christ sicher bin. Doch mit so einem, im wahrsten Sinne, Gottvertrauen als Ziel arbeitet die Presse nicht. Sondern, wie gesagt, ihr Selbstverständnis ist es, dass sie in der Lage ist, durch Hintergrundwissen und Erfahrung eine korrekte Einordnung und Erklärung eines Sachverhalts für den Leser vorzunehmen, sodass dieser sich daraus folgend eine Meinung bilden kann. Es gibt drei mögliche Stufen bezogen auf Ereignisse, wie die Presse größtmögliche Glaubwürdigkeit vor sich selbst und ihren Lesern erlangen kann. Die erste Stufe. Die Journalisten wären bei allem, worüber sie hinterher berichten, dabei. Egal was passiert, jede Sitzung, jeder Unfall, jede Straftat, absolut jedes Ereignis, sie wären immer und überall dabei. Das ist, Sie werden es erraten, schlicht und einfach nicht möglich. Denn entweder bräuchte es Hunderte und Aberhunderte Mitarbeiter, die für zum Beispiel eine Zeitung unterwegs sind, oder deren Berichtsrahmen wäre doch, dezent gesagt, einigermaßen beschränkt. Natürlich, und ich spreche jetzt einmal nur für die Zettische Zeitung, sind täglich Dutzende Menschen im Auftrag der Zeitung unterwegs, um dabei zu sein, um mit eigenen Augen zu sehen, mitzuschreiben, einzuschätzen. Und dennoch ist es völlig unmöglich, das wirklich immer und überall zu tun. Die zweite Stufe bzw. das zweitbeste wäre es also, wenn ein möglichst großes und diversifiziertes Publikum einem Ereignis beiwohnt. Ich komme noch einmal auf Köln zurück. Dies war dort der Fall. Tausende Menschen waren vor Ort, als es zu den zahlreichen Übergriffen kam. Warum konnte trotzdem auch hier der Anspruch der Öffentlichkeit auf Berichterstattung der etablierten Medien als Mittel zur Wahrheitsbildung kaum oder gar nicht erfüllt werden? Weil keine Vertreter etablierter Medien dabei waren. Die allermeisten Anwesenden waren sich in jenem Moment nicht bewusst, dass sie gerade einem Ereignis beiwohnen, das die Öffentlichkeit später beschäftigen würde. Hätte man an Silvester mehrere Journalisten etablierter Medien unterschiedlicher Ausrichtung auf der Domplatte postiert und ihnen gesagt, hier passiert gleich ein Ereignis, über das ihr später berichten müsst, wäre die Berichterstattung im Nachhinein wohl geordneter abgelaufen. So aber endete es eher einem kopflosen Aufpicken und in die Öffentlichkeit werfen von einzelnen Informationsfetzen, die hinterher nur sehr schwer zusammenzupuzzeln waren und gerade den von einer Vertrauenskrise in die Medien geschüttelten Empfängern der Nachrichten nur noch mehr Anlass zum Misstrauen und Nichtglauben gaben. Und manche von denen, die dabei waren oder dies hinterher behaupteten, konnten die Ereignisse nehmen und in ihrer persönlichen Berichterstattung so auslegen und darstellen, wie es ihrer Interpretation entsprach. Egal ob tolerant oder intolerant, links oder rechts, ob wohlwollend oder knallhart, das ist nicht gut. Es hat in den Augen der Gesellschaft nicht funktioniert. Die dritte Möglichkeit schließlich ist, dass der Journalist eine Quelle hat, der er vertraut. Sie gibt ihm eine Information. Diese übernimmt er natürlich nicht ungeprüft, aber sie enthält einen ersten Richtungsweiser für ihn. Jetzt macht er sich daran, die Information zu verarbeiten. Er überprüft die Hintergründe. Vielleicht kennt er sie auch, da er über den Sachverhalt schon einmal berichtet hat. Er nimmt also die Information und ordnet sie nach seinem Kenntnisstand ein. Er befragt andere Menschen, die mit der Information zu tun haben, vielleicht davon betroffen sind. Er schreibt alles auf, erläutert den Kontext, kommentiert vielleicht noch. Fertig. Dies, wie gesagt, ist die dritte Möglichkeit. Und tatsächlich ist es einer der häufigsten Fälle, wie Journalisten an Informationen kommen, wie sie Nachrichten erstellen, wie sie versuchen, ihren Leser dazu zu befähigen, sich eine Meinung zu bilden. Ist das genug oder ist es das nicht? Ein großes Problem ist die allgemeine Vertrauenskrise, die in Deutschland herrscht. Sie betrifft Politik, Unternehmen, auch die Kirche und eben auch die Medien. Die Journalisten selbst haben sie mitgemacht. Ich möchte noch einmal Giovanni Di Lorenzo zitieren, der sagt: Im Wettbewerb um die Aufmerksamkeit des Lesers oder Zuschauers liefen viele Medien immer heißer. Der Übermut wandelte sich in eine Skandalisierung und Boulevardisierung der Berichterstattung auch in bis dato seriösen Medien um. Die Stichworte Kachelmann, Guttenberg, Wolf, Hoeneß etc. Wenn die Medien vor allem skandalisieren, dann müsse es nicht wundern, so Di Lorenzo, dass Misstrauen und Häme, die von ihnen gesät werden, nun auf sie selbst zurückfallen. Da hat er recht. Das Ziel der Journalisten darf es eben keinesfalls sein, die Aufregung noch zu steigern, Hysterien zu schüren und Schlimmeres, sondern genau das Gegenteil. Aus dem Redaktionsnähkästchen heraus kann ich Ihnen sagen, dass wir uns immer wieder gegenseitig daran erinnern müssen. Ruhe bewahren, nicht ausrasten. Die Tatsachen im Auge behalten. Und wir müssen uns auch immer selbst die Frage stellen, warum berichten wir auf diese oder jene Art und Weise? Weil wir selbst davon überzeugt sind oder weil die anderen es auch so schreiben? Ein solcher Fall ist beispielsweise das vermehrte Auftreten des Zika-Virus in Südamerika. Zu spüren war anfangs ein Aufwogen von Panik in den Medien, die in eine ähnliche Richtung wie damals bei der Ebola-Epidemie gingen. Nun musste man sich in der Redaktion eben am Riemen reißen und die Tatsachen betrachten. Berichtet über das, was passiert. Das Virus wird vor allem in Südamerika durch Stechmücken übertragen, möglicherweise auch durch Geschlechtsverkehr. Und anscheinend bestehen Zusammenhänge zwischen Erkrankungen bei Schwangeren und Missbildungen bei Neugeborenen sowie neurologischen Störungen. Berichtet über all das, aber rastet nicht aus. Spekuliert nicht, ob das Virus auch hier auftreten könnte, ob Schwangere in Hamburg oder München überhaupt noch vor die Tür oder in die Nähe von Gewässern gehen sollten. Reißt euch zusammen. Ich will noch auf einen anderen Aspekt, vor allem der politischen Berichterstattung, eingehen, der mir sehr wichtig ist. Vielleicht haben einige von Ihnen vorhin bei meiner Aufzählung beim zweiten der drei Punkte, als ich davon sprach, man hätte theoretisch Journalisten auf der Domplatte in Köln postieren können, die über die Ereignisse hinterher berichtet hätten und es wäre besser gewesen. Vielleicht haben einige von Ihnen da gedacht, Moment mal, Journalisten sind doch auch gelenkt und sagen oder schreiben in Wahrheit eben nicht die Wahrheit. Ich weiß, dass tatsächlich erstaunlich viele Menschen davon ausgehen, für unsere Berichterstattung oder jedenfalls für bestimmte Themen gäbe es eine von oben gegebene Anordnung, wie diese Themen zu behandeln seien. Stichwort gelenkte Presse und damit auch wieder irgendwie Lügenpresse. Hierzu möchte ich heute die Chance nutzen, ganz ausdrücklich zu sagen, ganz sicher nicht. Es gibt kein wie auch immer geartetes rotes Telefon auf meinem Schreibtisch oder auf dem des Chefredakteurs oder einen roten Ordner im E-Mail-Postfach, in dem Anweisungen ankommen, wie mit bestimmten Themen umzugehen wäre. Das ist, Entschuldigung, schlichtweg Blödsinn. Die Presse ist unabhängig, jedenfalls in Deutschland, zu unserem großen Glück. Was möglicherweise zutrifft, ist: Bestimmte Staatsorgane, wie beispielsweise die Polizei, scheinen tatsächlich, das ist bereits medial thematisiert worden, von oberen Stellen Anweisungen zu erhalten, inwieweit sie bestimmte Informationen an die Öffentlichkeit, also auch an die Medien, weitergeben dürfen und inwieweit sie damit zurückhaltend sein sollen. So, und hiermit bin ich wieder in einem Punkt von vorhin. Journalisten müssen sich auf die Quellen verlassen, die sie haben, da sie nicht bei jedem Ereignis selbst dabei sein können. Und das ist ein Problem, wenn diese Quellen gelenkt werden. Denn dann entsteht eine objektiv falsche Aussage, die der Journalist als Mensch in seiner Wahrnehmung, zum Beispiel aus Erfahrungswerten heraus, für richtig hält und als journalistische Wahrheit aufschreibt. Auch das kostet die Medien ein Stück weit ihre Glaubwürdigkeit. Am Ende meiner Überlegungen frage ich mich, was ist sie denn nun, die Wahrheit, die ja offensichtlich gefordert wird, wenn man auf der anderen Seite der Lüge bezichtigt wird? Über die Bedeutung von Wahrheit im theologischen Sinne habe ich bereits gesprochen. Was ist sie im menschlichen Sinne? Was ist wahr? Das, was ich mit eigenen Augen sehe? Und wenn ich die Hintergründe nicht kenne, wenn jemand einer älteren Dame die Handtasche zu entreißen versucht, versucht er sie zu berauben? Oder hat die Dame soeben etwas mitgehen lassen, das der andere wiederhaben will? Oder wenn ein Kind vor einem Erwachsenen davonläuft und um Hilfe ruft, droht es, entführt zu werden von einem Fremden? Oder läuft es davon aus Trotz und Widerwillen vor seinem Vater? Als Beobachter kann ich meinen eigenen Augen eben nicht unbedingt trauen, wenn ich den Kontext nicht kenne. Ist Wahrheit das, was ich weiß und woran ich fest glaube? Es kann sich durch eine neue Situation verändern, erschüttert werden. Ich komme zu dem Ergebnis, dass Wahrheit in einem weltlichen Sinne immer etwas Subjektives ist. Objektive Wahrheiten existieren tatsächlich nur sehr wenige. Vielleicht so etwas wie Feuer ist heiß, Eis ist kalt. Und selbst da kommt es darauf an, wenn man einige Parameter verändert, wird das möglicherweise nicht mehr zutreffen. Selbst ein Klassiker wie Die Erde ist rund ist nicht objektiv wahr. Tatsächlich ist sie wahrscheinlich irgendwie eiförmig. Allein ich kann es nicht mit eigenen Augen, mit eigenen Händen überprüfen. So verhält es sich mit dem allergrößten Teil weltlicher Wahrheiten. Ich hoffe auf das, was mir berichtet wird, was ich mir erschließen kann. Jedoch werde ich für mich persönlich meine Suche nach Wahrheit in der Welt noch lange nicht abschließen können. Ich suche weiter, in jeder Situation und bei jedem Ereignis. Göttliche Wahrheit habe ich ansatzweise gefunden, hoffe ich. Mein Konfirmationsspruch gibt mir eine Richtung vor. Ich halte mich daran. An Gott glaube ich und habe die Wahrheit, da er beständig ist. Und in der Welt gehe ich den Weg und höre nicht auf zu suchen. Amen.